Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind bereits am Donnerstag angelangt in unserer Woche mit dem Propheten Amos. Es sind harte Worte, die uns durch diese Worte begleiten. Und der Prophet lässt uns nicht auf unserem Ruhekissen ausruhen. Gottes Erbarmen haben wir ganz besonders nötig. In Kyrie wollen wir unseren Herrn und Gott darum bitten.
Lieber Gott, wir danken dir, dass es hier im Bruchsal allen gut geht, ein Dach über den Kopf haben und nicht Hunger leiden müssen.
Meinen Sie das wirklich ernst, dass es allen im Bruchsal gut geht? Natürlich geht es uns hier in der Gemeinde gut, aber unter uns leben auch Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns.
Ach, das ist schon völliger Schwachsinn. Hier geht es doch allen gut. Oder sehen Sie hier jemanden, der zerschlissene Kleidung trägt und Hunger leidet? Den Menschen, denen es schlecht geht, leben in Afrika, in den dritten Weltländern. Aber doch nicht bei uns. Überhaupt, was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie sollten jetzt besser verschwinden, bevor Sie noch die ganze Gemeinde auf sich hetzen.
Weit weg? Auch hier in Brüssel begegnen uns Menschen, die kein Dach über den Kopf haben, die den Halt im Leben verloren haben. Wir begegnen ihnen und schließen unsere Augen, damit wir ihren Anblick nicht ertragen müssen. Ich sage euch, öffnet eure Augen.
Aber das ist doch nun wirklich die Minderheit. Die Mehrzahl der Menschen im Bruchsal geht es trotzdem gut.
Der Mehrheit geht es gut und deshalb verschließt ihr euer Gehör vor denen, die in der Minderheit sind. Die, die darum bangen müssen, ob das Geld diesen Monat noch reicht, um Essen zu kaufen. Die, die zu Hause Gewalt erleben. Kinder, die Angst haben, in die Schule zu gehen. Und Menschen, die von der Gesellschaft nicht anerkannt werden. Ihr verschließt eure Ohren, wenn ihr so etwas hört. Doch haben nicht auch die, die in der Minderheit sind, Gehör verdient? Ich sage euch, öffnet eure Ohren.
Ich gebe zu, in gewisser Weise haben sie recht. Aber diese Menschen müssen doch nur zur Gemeinde kommen und ihnen würde geholfen werden.
Hättet ihr ein offenes Ohr für sie?
Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die vielen Völker durch gemeinsamen Ursprung miteinander verbunden und willst, dass sie eine Menschheitsfamilie bilden. Die Güter der Erde hast du für alle bereitgestellt. Gib, dass die Menschen einander achten und lieben und dem Verlangen ihrer Geschwister nach Gerechtigkeit und Fortschritt entgegenkommen. Hilf jedem, seine Anlagen recht zu entfalten. Lass uns alle Trennung nach Hautfarbe, Volk und Stand überwinden, damit in der menschlichen Gesellschaft Recht und Gerechtigkeit herrschen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amasja, der Priester von Bet-El, ließ Jerobeam, dem König von Israel, melden: Mitten im Haus Israel ruft Amos zum Aufruhr gegen dich auf. Seine Worte sind unerträglich für das Land. Denn so sagt Amos: Jerobeam stirbt durch das Schwert, und Israel muss sein Land verlassen und in die Verbannung ziehen. Zu Amos aber sagte Amasja: Geh, Seher, flüchte ins Land Juda, iss dort dein Brot und tritt dort als Prophet auf. In Bet-El darfst du nicht mehr als Prophet reden, denn das hier ist ein Heiligtum des Königs und ein Reichstempel. Amos antwortete Amasja: Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehzüchter und ich ziehe Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und zu mir gesagt: Geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Darum höre jetzt das Wort des Herrn. Du sagst: Tritt nicht als Prophet gegen Israel auf und prophezei nicht gegen das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr: Deine Frau wird in der Stadt als Dirne leben. Deine Söhne und Töchter fallen unter dem Schwert. Dein Ackerland wird mit der Messschnur verteilt. Du selbst aber stirbst in einem unreinen Land, und Israel muss das Land verlassen und in die Verbannung ziehen.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Es war Martin Buber, der diesen Satz geprägt hat. Und seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ist er mir nie mehr aus dem Kopf gegangen. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, das braucht man eigentlich gar nicht weiter zu kommentieren. Wenn sich jemand um Menschen müht, für andere einsetzt, dann wird er immer wieder diese Erfahrung machen. Erfolgserlebnisse, das Gefühl, wirklich etwas bewegt zu haben, das bleibt die große Ausnahme. Da können Sozialarbeiterinnen ein Lied davon singen, Gemeindereferentinnen und Pfarrer und Lehrerinnen und Lehrer sowieso. Von wegen Erfolg. Wer nicht lernt, mit ganz kleinen Blümchen zufrieden zu sein, der wird bald verzweifeln. Aber das geht offenbar nicht nur uns so. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Jesus selbst erfährt es, als er in seiner Heimatstadt abgelehnt wird, weil eben kein Prophet zu Hause etwas gilt. Und den offensichtlichen Misserfolg seiner ganzen Mission erfuhr er sogar ganz ausdrücklich, als unter dem Kreuz nach all der Mühe, all den Anstrengungen und all dem Einsatz am Ende zwei Menschen übrig geblieben sind. Heute ist der Tag, an dem es um den Misserfolg des Propheten Amos geht. All das, was wir bisher bedacht haben, alles, was er den Menschen an den Kopf geworfen hat, alle Vorwürfe, alle berechtigten Klagen, sie stießen nämlich letztlich auf taube Ohren. Applaudiert haben die Betroffenen, die jedoch nichts zu sagen hatten, die an den Verhältnissen am wenigsten ändern konnten. Diejenigen, die etwas ausrichten hätten können, die eigentlichen Adressaten seiner Botschaft, die wollten von seinen Vorwürfen nichts hören. Und allem voran die Mächtigen. Die Szene, die wir eben als Lesung gehört haben, kündet ganz eindrücklich davon. Es handelt sich dabei vermutlich um den Bericht eines Schülers des Propheten, der offenbar dabei gewesen war, als der Priester Amasja, so etwas wie der Bischof von Bet-El, den Amos aus dem Tempel geworfen hat. Mit dem König hatte er sich kurz geschlossen und war mit ihm übereingekommen, dass man das Auftreten dieses Querulanten nicht länger dulden konnte. Er wiegelt das Volk auf. Er wirft unsere Ordnung über den Haufen und gefährdet die öffentliche Ruhe. Pack dich, Seher. Iss anderswo dein Brot. Verkünde andernorts deine Horrorvisionen. Hier will sie niemand hören. Hier soll sie niemand hören. Vermutlich waren es nur wenige Wochen, in denen Amos in Bet-El aufgetreten war. Wenn Gottes Botschaft unbequem wird, dann reagieren die Mechanismen der Behörden ganz schnell. Von den eigentlich Angesprochenen hat niemand die Forderungen des Propheten wirklich hören wollen, geschweige denn erhören wollen. Sein Gotteswort blieb unerhörtes Wort. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. War das dem Amos nicht klar? Hat er sich wirklich ausgerechnet, etwas bewegen zu können? Der wird doch nicht so bescheuert gewesen sein und hat sich eingebildet, dass sich die Welt verändern würde, nur weil er in Bet-El auf dem Marktplatz eine Predigt hält. Als ob er die Ereignisse hätte aufhalten können. Warum ist er nicht bei seinen Maulbeerfeigen geblieben und hat den Bruderstaat im Norden einfach seinem Schicksal überlassen? Dass am Ende trotzdem alles den Bach runtergeht, das hätte er sich ja an seinen 5 Fingern abzählen können. Warum ging er trotzdem? Amos sagt es uns nicht. Aber der Prophet Jeremia, einer, der gerade mal 2 Generationen später in einer ganz ähnlichen Situation aufgetreten ist. Der Prophet Jeremia gibt uns die Antwort auf diese Frage. Jeremia ist schließlich der Prophet ohne Erfolg par excellence. Er hat geredet und geredet. Und eingebracht hat es ihm nur Spott und Hohn. Und die Verfolgung durch die Staatsgewalt und die eigene Familie. Seine Aufgabe war es, dem Südreich, dem anderen israelitischen Staat, den Untergang anzudrohen. Und zwar für den Fall, dass die Menschen nicht umkehren und das Ruder ganz schnell herumreißen würden. Es war eine ganz ähnliche Situation wie die des Amos. Und Jeremia war auch von einer ganz ähnlichen Erfolglosigkeit. Sein Wort verhallte genauso unerhört. Ins Gesicht schreit er seinem Gott seine ganze Verzweiflung, all die Mühe, all die Plackerei, all die dauernden Versuche, die Ohren der Tauben zu erreichen. Und warum? Für nichts und wieder nichts. Du hast mich betört, ruft er seinem Gott zu. Und ich ließ mich betören. Und er will nicht mehr. Er will diesen lästigen Auftrag Gottes loswerden. Er will nicht mehr für Gott den Kopf hinhalten mit einer Botschaft, die doch keiner hören mag. Was passiert? Was sagt Jeremia? Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken. Nicht mehr in seinem Namen sprechen. So So war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht. Das ist's. Das ist der Punkt. Deshalb, genau deshalb reden die Propheten. Sie können gar nicht anders. Sagte ich, ich will nicht mehr an ihn denken. So war es, als brenne in meinem Herzen ein Feuer. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte es nicht. Das macht einen Propheten zum Propheten. Das erklärt uns, was ein Prophet eigentlich ist. Ich war die meisten denken beim Wort Propheten an jemanden, der die Zukunft vorhersagt. Aber das ist es nicht. Damit hat ein Prophet nur wenig zu tun. Einem Propheten geht es nicht um die Zukunft. Dem Propheten geht es um die Gegenwart. Denn jetzt ist die Zeit. Jetzt muss sich etwas ändern, damit die Zukunft eine gute, eine heilvolle Zukunft wird. Und genau dazu, um die Weichen für eine gute Zukunft in der Gegenwart zu stellen, genau dazu ist der Ruf Gottes an den Propheten auch ergangen. Das hebräische Wort für Prophet hat dementsprechend sehr viel mit Rufen zu tun. Man kann seine ursprüngliche Bedeutung nur noch erschließen. Das ganz ähnlich lautende Wort im Assyrischen etwa bedeutet rufen, verkünden und nennen. Ein Prophet ist demnach jemand, der einen Ruf vernommen hat, der berufen ist. Berufen, um zu rufen. So übersetzt etwa auch Alfons Deißler das hebräische Wort für Prophet. Ein berufener Rufer. Das ist ein Prophet. Und er muss diesen Ruf jetzt weitersagen, weil Gottes Ruf ihn ergriffen hat und nicht mehr loslässt. Von hinter der Herde weg, sagt Amos, hat Gott ihn gleichsam gepackt und zu seinem Propheten gemacht. Und wenn Gott einen einmal am Wickel hat, dann lässt er so schnell nicht mehr locker. Wer einmal gespürt hat, worauf es ankommt, wem einmal die Augen aufgegangen sind, der kann seinen Mund nicht mehr halten. Der muss es loswerden, was er da um sich herum geschehen sieht. Der kann nicht dazu schweigen, wenn er mitbekommt, wie der Karren in die falsche Richtung läuft. Deshalb haben sie nicht aufgegeben, die Propheten, trotz aller Enttäuschung, trotz aller Erfolglosigkeit. Mag sein, dass die Zeit dieser biblischen Propheten vorbei ist. Es wird wohl keine neuen Prophetenbücher mehr geben. Aber so wie Amos damals gegen alle Mächtigen aufgestanden ist, um Gottes Botschaft in die Welt hineinzurufen, so gilt es heute nicht minder, Gottes Willen zu Gehör zu bringen. Ganz gleich, ob dieser Wille erhört werden will oder wiederum unerhört bleibt. Das Wort ist zu gewaltig, als dass man es unter den Tisch fallen lassen könnte. So wie die Propheten damals den Gotteswillen in die Öffentlichkeit getragen haben, so braucht es auch heute prophetische Menschen, die sagen, was Sache ist, und nicht schweigen, wenn man ihnen den Mund verbieten möchte. Es muss gesagt werden, dass es so nicht weitergeht. Unwahrheit muss entlarvt werden und Ungerechtigkeit muss beim Namen genannt werden, und zwar deshalb, weil sie zum Himmel schreit. Wenn niemand den Mund aufmacht, ändert sich schließlich schon zweimal nichts. Doch wo sind die Propheten, die den Mächtigen heute ins Gewissen reden? Kein Aufschrei durch unsere Gesellschaft bei der Nachricht, dass in den nächsten Jahren unsere Neuverschuldung nie gekannte Größen erreichen wird. Kein Aufschrei ob der Tatsache, dass die Generation unserer Kinder und Kindeskinder das alles bezahlen werden muss, weil es sich die Regierenden heute mit den eigentlich Verantwortlichen nicht verscherzen möchten. Kein Aufschrei, wenn eine arme Milliardärin, die ihr Unternehmen in den Sand gesetzt hat, Steuermittel braucht, weil sie sich selbst nicht entblödet zu sagen, jetzt nicht mehr Milliardärin, sondern nur noch Millionärin zu sein? Wo sind die Stimmen, die sich einmischen, wenn davon berichtet wird, dass bei den Investmentbankern das gleiche Spiel, das uns vor wenigen Monaten in die Katastrophe hineingeritten hat, schon längst wieder begonnen hat? Und zwar unverändert. Kümmert es denn irgendjemanden der Verantwortlichen, dass alle anderen die Zeche bezahlen müssen? Diejenigen, die aufgrund der Finanzkrise in Amerika ihr Heim verloren haben? Die jetzt bei uns Kurzarbeit machen? Die zukünftig ihren Job verlieren werden? Wird denn wirklich keine Konsequenz gezogen, wenn man feststellen muss, dass dieselbe Zockerei schon wieder beginnt? Da wird die neue Sozialenzyklika des Papstes von Politikern jeglicher Couleur beklatscht. Und sonst nichts. Aber auch gar nichts getan. Eine Verkäuferin wird fristlos entlassen, weil sie 1,30 Euro veruntreut hat. Und die Abfindungen und Bonuszahlungen laufen ungeschmälert weiter. Aber wir haben ja jetzt eine Schuldenbremse. Ging ja vor kurzem durch alle Medien. Ist per Gesetz beschlossen. Es gibt eine Schuldenbremse. Nun habe ich erst einmal lernen müssen, dass Schuldenbremse für unsere Regierung nicht bedeutet, dass der Schuldenberg abgebaut wird. Schuldenbremse bedeutet, dass man das Schuldenmachen verlangsamt. Und zwar ganz langsam. Bei diesem Instrument von einer Schuldenbremse zu sprechen, dass man nicht rot wird vor Scham bei solchen Ausdrücken. Wenn Autos über solche Bremsen verfügen würden, wären die Verkehrswege schon lange mit Leichen gepflastert. Aber man übt sich ja in Schönrederei, damit die Menschen nicht merken, dass sie im Grunde genommen nach Strich und Faden belogen werden. Weiß mittlerweile nicht auch der Letzte, dass unsere Soldaten in Afghanistan in einem Kriegseinsatz sind? Wir führen dort Krieg. Wir führen Krieg und unsere Regierung behauptet immer noch, dass dem nicht so sei. Und deswegen können wir ja auch ohne Schwierigkeiten wieder Tapferkeitsmedaillen verteilen. Das ist nicht nur peinlich. Heute nach all dem, was gewesen ist, Tapferkeitsmedaillen in Kreuzesform für einen Kriegseinsatz zu verteilen, das ist eine Ohrfeige für den, der für den Frieden eingetreten und dabei an diesem Kreuz gestorben ist. Und es ist eine erneute Erinnerung an jene unselige Allianz von Thron und Altar, die nicht nur im 8. Jahrhundert vor Christus in Bethel den Sohn Gottes auf den Plan gerufen hat, die vielmehr ganze Jahrhunderte zum finsteren Mittelalter entarten ließen, und in der Segnung von Waffen ihr trauriges Symbol fanden. Das alles verschweigen wir immer ganz gern, wenn da immer wieder die Friedliebigkeit des Christentums gegenüber ach so militanten anderen Religionen herausgestrichen wird. Ein Tapferkeitskreuz haben wir wieder eingeführt. Als hätten wir aus der Geschichte nichts gelernt. Von wegen lernt, die Zeichen der Zeit zu deuten. Nichts wird wirklich gedeutet. Nicht einmal dort, wo diese Zeichen bereits zu Warnsignalen werden. Wie lange sollen Atomreaktoren, die einen Störfall nach dem anderen produzieren, denn noch laufen? Selbst bei uns fängt die Berichterstattung in den Medien halbseitig in der doch ach so renommierten örtlichen Presse von den großen Investitionen in benachbarten Kernkraftwerken zu einer Image-Kampagne für die Betreiberkonzerne zu entarten an. Wie kann eine demokratisch gewählte Regierung einer Atomlobby hinterherrennen, um längere Laufzeiten für gewinnträchtige Uraltreaktoren zu genehmigen und dabei mit dem Leben der Menschen spielen? Das ist keine Politik für die Menschen. Und erst recht keine christliche Politik. Das ist ein Spiel mit dem Feuer und ein Tanz auf dem Vulkan. Es braucht Menschen, die das deutlich benennen. Propheten, die nicht müde werden, den Menschen die Augen zu öffnen und in Erinnerung zu rufen, dass ein Karren auf der schiefen Bahn todsicher dem Abgrund zusteuert. Solche Menschen brauchen wir auch heute, vielleicht sogar dringender als je zuvor. Wir brauchen Propheten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das biblische Wort für Prophet hat in unseren Tagen einen Klang erhalten, der das Wesen des Prophetentums eigentlich von selbst erklärt. Und ich bin mir sicher, dass Sie dieses Wort ab dem heutigen Tag nicht mehr vergessen werden. Das hebräische Wort für Prophet lautet nämlich Navi. Es wird zwar mit Bet, einem B-Laut, geschrieben, aber dieser wird zum W hin gesprochen. Deshalb wird das Wort auch Navi ausgesprochen. Erinnert das nicht an etwas ganz anderes? Das Wort Navi verwendet bei uns heute kaum jemand mehr. Aber das Navi, das ist doch in aller Munde. Das ist jetzt eine Parallele, die sie schöner nicht sein könnte. Denn genau das ist doch ein Prophet Gottes im eigentlichen Sinn. Er ist Navi, Navi, Navigationsgerät. Einer, der uns die Richtung weist. Und der gleichzeitig deutlich macht, in welche Richtung es nicht gehen kann. Weil dort die Straßen zum Abgrund hinführen, weil es dort nicht weitergeht. Bestenfalls in den Stillstand, wenn nicht gar in den Untergang führt. Gott hat uns sein Navi, seine Propheten, prophetische Menschen seit jeher an die Seite gestellt. Wir können seine Wegweisung in der Form, wie sie uns in der Heiligen Schrift begegnet, sogar nachlesen. Und Gottes Ruf ist auch heute noch lebendig. Mag sein, dass es keine Propheten wie den Amos heutzutage mehr gibt. Mag sein, dass die Zeiten solcher Propheten vorüber sind. Gottes Ruf, sein Navi, ist aber weiterhin lebendig. Und er ist zu hören. Auch heute gibt es Stimmen von Menschen, in denen dieser Ruf sich Bahn bricht. Sie sprechen anders als die Propheten zur Zeit eines Jerobeam und Amasja. Sie sprechen moderner. Aber wenn wir genau hinhören, dann entpuppt sich ihr Rufen als der gleiche vertraute Klang, der gleiche unerhörte Klang, der von uns endlich erhört werden will. Amen. Gott hört, was wir ihm sagen, und er erhört auch. Deshalb lade ich Sie wieder ein, wie jedes Mal in diesen Gottesdiensten, Ihre Bitten vor ihn hinzubringen. Du bist es, der uns die Kraft gibt. Du bist es, der uns den Mut machst. Denn du bist uns vorangegangen und du hast uns ein Beispiel gegeben, damit wir es dir gleich tun. Lass uns nicht müde werden, denn du lebst und herrschst in alle Ewigkeit.
Thank you.
Beten wollen wir. Erhöre unser Gebet, o Herr, und nimm unsere Gaben an. Erfüll alle Menschen mit deinem Geist und mach sie zu deinen Kindern. Hilf, dass die Liebe die Ungleichheit in der Entwicklung der Völker überwinde, damit die Menschheit deinen Frieden findet und zu einer Familie wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Erhebt die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater. Es ist recht, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Licht. Alles hast du erschaffen. Denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du, und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Unglauben deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligen vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Genauso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir kennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar. Das Opfer, das er ein für allemal dargebracht hat und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf diese Gabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist. Eine lebendige Gabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Denk an alle, für deren Heil wir jetzt feiern. Wir bitten dich für unseren Papst, all unsere Bischöfe und alle Männer und Frauen, die du zum Dienst in deiner Kirche berufen hast. Und für alle Menschen, die dich ehrlichen Herzens suchen. Und wir empfehlen dir jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Und so denken wir heute Abend ganz besonders an Willi Hammer, Magdalena Hannagard und den Philipp. Gütiger Vater, denke daran, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit Maria, deinen Aposteln, und mit allen. Und wenn die ganze Schöpfung befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und so beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Und mit deinem Geist.
Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie wieder ein, unter beiderlei Gestalt die Kommunion zu empfangen. Vielleicht ist es deswegen am einfachsten, wenn Sie dann nach vorne kommen und sich um die Altarinsel herumstellen und wir kommen dann einfach der Reihe nach zu Ihnen. Und nun seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, er, der mitten unter uns ist und die Schuld aus der Welt nimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wäret meine Seele gesund. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Und sie lehnten ihn ab. Am Ende des Gottesdienstes sind wir angelangt, noch lange nicht. Am Ende des Abends, ich lade Sie selbstverständlich wieder ein, das Ganze mit den Angeboten des heutigen Abends weiter klingen zu lassen. Das ist das grüne Blatt, das Sie am Eingang bekommen haben. Sie haben auch noch ein weißes Blatt erhalten. Das weist schon auf den Sonntag hin, denn wir haben die Halbzeit schon lange hinter uns gelassen und die zweite Hälfte geht erfahrungsgemäß sehr viel schneller. Für den Sonntag gilt es noch ein paar Dinge vorzubereiten oder zu richten. Sie werden den Hinweis auf die Kuchenspenden finden, die wir ganz dringend brauchen. Schauen Sie sich's an. Und eine Sache ist ganz besonders wichtig. Ab nächster Woche wollen wir verstärkt darauf schauen, was wir denn tun können, wo wir jetzt gefordert sind. Am 26. mit dem Abschlusssonntag wollen wir ein Zeichen setzen. Wir wollen das tun mit einer Menschenkette und ich hoffe, dass sie möglichst weit reicht. Wenn wir die wenigstens 2000 Leute zusammenbringen, dann reicht sie von St. Anton bis St. Peter. Aber dazu braucht es ihrer aller Mithilfe. Dazu heißt es, in den nächsten beiden Wochen alles mobilisieren, was in Bruchsal Beine hat und sich von uns einigermaßen ansprechen lässt und weit über Bruchsal hinaus. Es hängt jetzt wirklich von Ihnen ab, ob wir dieses Zeichen hinbekommen. Sprich, bringen Sie alles mit, was zwei Hände hat, um sie uns zu reichen. Und wir versuchen, diese Strecke zurückzulegen. 26. Juli, 14 Uhr. Und jetzt zeigt sich, ob wir den Mund aufmachen oder einfach nur darauf warten, dass andere es tun. Sprechen Sie jeden und jede an. Hinten am Eingang liegen grüne, große Plakate. Sollten Sie ein Garagentor haben, nehmen Sie eins mit und hängen Sie es dorthin. Sollten Sie jemanden kennen, der ein Schaufenster hat, nehmen Sie mit und hängen Sie es dorthin. Sollten Sie Nachbarn haben, die auch einen großen Eingang haben, nehmen Sie es mit und geben Sie es weiter. Es liegen Handzettel hinten. Einige haben Sie selber schon, weil sie an Sie weitergegeben worden sind. Die sind weniger für Sie gedacht. Sie wissen, um was es geht. Nehmen Sie einen Stapel mit und geben Sie sie weiter und sprechen Sie Menschen an. Denn wenn unsere Gemeinden, wenn unsere Gesellschaft eine Zukunft haben soll, dann wird es nur gelingen, wenn wir alle es in die Hand nehmen. Nehmen wir es als Zeichen. Das soll es auch sein. Und mobilisieren Sie Gott und allem vor allem die Welt, damit wir wirklich viele sind. 26. Juli, 14 Uhr. Am Sonntag fehlt eines noch, das habe ich vorsichtshalber rausgenommen. Ich hätte es drin lassen können, aber lieber habe ich es rausgenommen und sage jetzt, toll, dass es klappt. Shalom ist nämlich ganz kurzfristig ausgestiegen, wegen anderer Schwierigkeiten, die es jetzt gab, vor allem terminlicher Art. Und Talitha Kum ist ganz kurzfristig in die Bresche gesprungen und wird den 26. neben dem Fanfarenzug und den hoffentlich über 100 Ministranten gestalten. Da kommt es dann auf euch an, ob ihr euch gegenseitig mobilisiert bekommt und auch allen klar macht, wie wichtig es ist. Denn wenn einer fehlt, sind es schon nur 99. Dann ist es schon wieder vorbei. Im zweiten Anlauf werden wir es doch hoffentlich schaffen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. So heißt es dann am nächsten Freitag. Wir gehen jetzt in die einzelnen Gruppen und wir treffen uns dann so nach 9:30 ganz langsam wieder hier in der Peterskirche, bis dann zu 10:10 der Abschluss wieder gemeinsam gemacht wird. Ganz herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben. Heute mal der Logistikgruppe ganz ausdrücklich, denn es ist immer ein Wahnsinnsaufwand, das Ganze auf die Reihe zu bekommen. Dank unserem Kirchenchor, dank den Ministranten und lasst uns bieten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt, das die Welt erneuert. Schenk uns durch dieses Zeichen der Einheit wahre und aufrichtige Liebe, die den aufstrebenden Völkern zu Hilfe kommt und ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Predigt gibt es heute wieder ausgedruckt zum Mitnehmen, liegt auch am Eingang bereit. Und so sei der Herr mit euch.
Mit deinem Geist.
Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Und dann geht hin in Frieden.
Dank sei Gott.